Ja, mein Thema heute ist recht ein unschweizerisches Thema. Aber wir haben ja die Serie Joshua außergewöhnlich inspirierend. Da muss ich ja auch etwas Außergewöhnliches bringen. Sind wir einverstanden? Ich kann nicht etwas Gewöhnliches bringen, wenn das Thema ist außergewöhnlich inspirierend. Und ich hoffe, es ist auch positiv außergewöhnlich für dich und nicht einfach nur komisch, schwierig, außergewöhnlich, wie auch immer. Mein Thema heute Abend ist: Bis ein Eroberer. Oder sei eine Eroberin. Genau. Und das ist vielleicht mehr das Thema für uns gleich, für uns Männer. Wir gehen ein bisschen zu kühnen, zu kämpferischen. Und ich hoffe ganz fest, dass das Thema uns alle anspricht. Ich glaube, es geht uns alle an. Wir haben letzte Sonntag ja gestartet mit dem Joshua, Kapitel 1. Er hat eine recht spezielle Berufung gehabt. Ich kann jetzt auf das nicht mehr eingehen. Wo gleich einen wichtigen Boden eigentlich gibt für das, was jetzt kommt. Trotzdem, ich habe nur noch 29 Minuten. Von dem her muss ich das jetzt einfach auf die Seite lassen. Darfst du das gerne noch nachhören, wenn du das dann wettest, dass du ein bisschen Boden hast von dieser Message. Und wie auch immer. Genau. Wenn wir das Buch Joshua lesen, das ist im Alten Testament, gerade nach dem Mose, dann fällt uns auf, so ab Kapitel 7 hat es eigentlich nur noch ein Hauptthema. Und zwar wird einfach Stadt um Stadt erobert. Gebiet um Gebiet wird erobert. Und zwar heftig und tough erobert, im Sinn, dass sie Menschen im Weg und die du eben wegerobern. Also nicht cool. Definitiv nicht cool. Und das ist das Thema, wenn wir das so lesen, ist es für uns Schweizer in der heutigen Zeit sehr schwierig zum nachvollziehen. Und wenn wir jetzt zum Einstieg in das Thema, wenn wir ein paar Versen werden lesen, wir lesen jetzt gerade zusammen so ein paar Verse aus dem Kapitel 10, dann fühlst du dich so ziemlich im falschen Film. Aber mit ihm mal zusammen verlesen, so Kapitel 10, da haben wir so eins von den Eroberungskapitel und da steht Folgendes. Während der Schlacht, schon mal Schlacht, oder? Waren die fünf Könige geflohen. Sie versteckten sich in einer Höhle bei Makeda. Als Joshua hörte, dass sie gefunden worden waren, erließ er folgenden Befehl: Versperrt den Eingang der Höhle mit großen Steinen und stellt Wachen davor auf. Die übrigen sollen den Feinden unermüdlich nachsetzen und von hinten angreifen. Lasst sie nicht in ihre Städte zurückkehren, denn der Herr, euer Gott, hat euch den Sieg über sie gegeben. So schlugen Joshua und das israelitische Heer die fünf Heere vernichtend. Also da eine Stadt, die sie eingenommen haben, fünf Könige von verschiedenen Orten, die geflüchtet sind, in eine Hölle. Und dann hat Joshua die Stadt erobert. Und beachte auch das Wort, das letzte Wort, sie schlugen die fünf Heere vernichtend. Vernichtend. Das ist so. Vernichtend ist einfach, reizt der Putz alles weg. Ja? Sehr klar. Und es geht nachher weiter. Jetzt kommen wir zurück zu der Hölle, wo die fünf Könige sich versteckt haben. Und als sie herauskamen, rief Joshua das ganze Heer zusammen und befahl den Anführern, die ihn begleitet hatten: Kommt und stellt eure Füße auf die Nacken der Könige. Sie taten, was er ihnen befohlen hatte. Und dann sagte Joshua: Ihr sollt euch niemals fürchten oder den Mut sinken lassen, gebot Joshua seinen Männern. Seid stark und mutig, denn so wird der Herr mit allen Feinden verfahren, gegen die ihr kämpft. Danach tötete Joshua die fünf Könige und hängte sie an fünf Bäume. Dort hingen sie bis zum Abend. Also, ja. Ich denke, über diesen Text ist in den letzten 20 Jahren in der ganzen Schweiz nie predigt worden. Und der Typ hat vielleicht schon mal eine Predigt über diesen Text gehört. Es ist so die Stelle, oder, wenn wir das lesen, denken wir: Oh, Hilfe, was, um was in der Welt, was soll das? Der Joshua, ja, ein Mann Gottes ist und er so eigentlich furchtbare Sachen. Was soll ich mit dem? Und ich wage mich jetzt heute mal an das Thema her. Und ich hoffe, dass du in der, oder wir können sagen, ja, das ist jetzt einfach nur das Alte Testament. Das ist aber dann noch schlimm gewesen, Kriegen und eben das alte Wüstentestament. Zum Glück leben wir heute im Neuen Testament. Tatsächlich, ich bin sehr froh, leben wir im Neuen Testament. Und gleich glaube ich, dass auch so ein, das Buch Joshua, auch so ein Text, uns einiges zu sagen hat für unser Leben, wo uns helfen kann, neutestamentlich, in heutiger Zeit, wo uns eine Inspiration geben für unser Leben. Und ich hoffe, dass du nicht noch mehr verwirrt bist am Schluss von dem Abend, sondern dass du die eine und andere Anregung bekommst für dein Leben, ganz praktisch, auch zu einer Stelle zu verstehen und auch die Umsetzung in deinem Leben kann, ein Stück weit kann stattfinden. Mein erster Punkt ist, Gott hat ganz ein anderes Sündenverständnis als wir. Das möchte ich einfach mal so festhalten. Ich habe vor einiger Zeit von einer lieben Christin das Bier bekommen. Adam und Eva. Sündhaft gutes Bier. Ich denke, das einfache Bier mit dieser lieben Christin, die mir das Bier gegeben hat, ich bin der Falsche für das Bier, kann ich jetzt sagen, drückt, denke ich, treffend so Gesellschaftstemperatur aus, die wir haben, ohne den Christen. Stell dir mal vor, da würde aber drauf stehen irgendetwas mit Fukushima und dann irgendwie noch so etwas Lässiges. Oder irgendetwas vom Zweiten Weltkrieg und irgendwie noch so etwas möchte gerne Lässiges, oder? Das wäre schräg. Warum? Weil wir mit Fukushima oder mit Zweiten Weltkrieg, was auch immer, furchtbare Sachen verbinden. Aber der Sündenfall? Es ist schon einige Zeit her, ich bin an einem irgendeinem christlichen Treffen gsi, nichts vom ICF. Und da war ein Pastor, der hat irgendwie ein Witzchen gemacht über den Sündenfall. Und nach der Message bin ich nachher auf ihn zu und habe ihm gesagt, ich finde es nicht so passend, ich finde es geschmacklos, über den Sündenfall einen Witz zu machen. Und dann hat er mir die Antwort gegeben, die ich erwartet habe. Wo er mir gesagt hat, du, schau, es gibt einfach zwei Arten von Christen. Es gibt die einen, die mögen ein Gespässchen vertragen. Und dann gibt es die Engen. Und wer ich bin, ist ja wohl klar, oder? Ich bin der Eng, oder? Ich bin dann in die Gegenoffensive gegangen. Und habe gesagt, stell dir mal vor, deine Tochter, die wird brutal vergewaltigt, wird umgebracht. Genau. Einige Zeit später, wir sehen uns, und ich schmeiß irgendeinen Witz, etwas Amüsantes, Lustiges über die Vergewaltigung von deiner Tochter. Ich denke, du würdest mit hochrotem Kopf anlaufen. Du würdest mich an die Gurgel packen und würdest sagen, im Fall über das machst du mir nie mehr einen Witz. Das ist so etwas von deplatziert. Und ich würde ihm sagen, komm, sieh doch das nicht so eng. Ach komm, ein Witz ist doch nur erlaubt. Wär völlig schräg, oder? Klar. Und schau, was ich damit will sagen ist, der Sündenfall ist Faktor 10 mehr als ein Fukushima oder als ein Zweiter Weltkrieg oder was auch immer. Was da passiert ist, ist entsetzlich schlimm gewesen für die ganze Erde. Das Problem ist nur, wir haben uns an das gewöhnt. Wir haben uns ein bisschen Sünde gewöhnt. Aber weißt du was? Das ist der grosse Unterschied. Gott hat sich nicht daran gewöhnt. Gott, das ist ganz wichtig, ganz ein anderes Empfinden in diesem Bereich als wir haben. Wir haben darin eine ganz andere Herzenstemperatur und dadurch tun wir Sachen ganz anders wahrnehmen und können wir auch gewisse Sachen, die wir in der Bibel lesen, wie so Geschichten, nicht verstehen. Okay? Das ist mal so ein bisschen erstens, so ein bisschen das Erste. Das Zweite ist zu dem Thema mit den Kriegen und, die wir da gelesen haben. Der zweite Punkt ist, im Buch Josua sehen wir grosse heilsgeschichtliche Linien und wie Gott Sünde wahrnimmt. Das mit dieser heilsgeschichtlichen Linie kommt im dritten Punkt auch noch vor. Lass uns schnell zum zweiten Punkt gehen, wie das Gott Sünde wahrnimmt. Haben wir vorhin schon kurz angeschaut. Wir müssen zwei Sachen verstehen. Verstehen. Das erste war, die Völker, die das hier erobert wurden, die waren gerichtsreif. Das ist für uns für das komische Wort gerichtsreif. Sie waren gerichtsreif. Unter diesen Völkern sind schlimmste Sachen passiert. Es hat zum Beispiel den Götz Moloch gegeben. Der Götz Moloch, der hat man feurig heiß gemacht. Der hat so grosse Arme gehabt. Und auf diese glühend heißen Arme hat man lebendige Babys gelegt als Opfergabe für Götzen. Schuderhaft. Und es ist der Moment gekommen, wo Gott einfach gesagt hat, jetzt ist genug. Jetzt ist genug. Und wir müssen wie eins probieren zu verstehen oder zu realisieren, Sünde wird bei Gott immer gerichtet. Immer. Und sogar auch immer mit dem Tod. Immer. Die Frage ist einfach, findet es hier in diesem Leben statt? Oder dann später, nach unserem Sterben, die Bibel redet da von dem, der noch wird kommen wird. Jüngstes Gericht und. Und sie schreibt, wir lesen da von 5 verschiedenen Gerichten, die es wird geben. Und das 5. Gericht, das wird das Völkergericht sein. Wie das wird gehen, I don't know. Gott macht das, wie er es machen will. Aber was wir sehen, ist, dass Gott im Alten Testament zum Teil das Volk Israel bereits gebraucht hat, um Gericht zu vollstrecken. Ist im Neuen Testament nicht mehr in dieser Form. Ist im Alten Testament. Und es war wie ein Gericht an diesen Völkern, die das Volk Israel in dem Sinne im Auftrag von Gott vollzogen hat. Wir können das gut finden oder nicht gut finden, aber einfach zum Verständnis und auch zu realisieren, dass in ganz schlimme, furchtbare Sachen passiert. Und das Zweite ist, grundsätzlich ist, bei Gott gibt es keine Verharmlosung oder eben Verniedlichung von der Sünde. Ist ja bei uns eben so, ja, ein bisschen Sünde, ein Witzchen und so. Kann man machen, oder? Das ist Gott aber ganz anders, weil er der heilige Gott ist. Gott hat sich selber auch überhaupt nicht einfach gemacht, um uns eigentlich vor Augen zu führen, was er mit der Sünde empfindet. Darum hat er seinen Sohn, Jesus, auf die Erde gekommen und lassen sterben. Und bei Jesus sehen wir, wie Gott Sünde wahrnimmt. Ich meine, wir würden doch nie wegen ein bisschen Sünde irgendwie unser Liebsten hergeben, würde uns gar nicht in den Sinn kommen. Und bei Jesus haben wir eine grausame Demonstration, eigentlich, wie das Gott Sünde wahrnimmt. Macht das Sinn? Also das Gericht. Jesus, ein Punkt vom Sterben von Jesus war, dass er das Gericht auf sich genommen hat. Bei diesen Völkern, das war Gericht. Und Jesus hat auch Gericht auf sich genommen. Und vielleicht ist da der Gedanke mehr noch, wenn ich an Jesus glaube, trifft das Gericht nicht mehr mich, sondern Jesus. Aber Jesus hat das Gericht auch er mit dem Tod zahlt, weil er das Gericht von uns Menschen auf sich genommen hat. Also das sind sehr eindrückliche Linien, die wir hier sehen. Macht das Sinn? Könnten wir so meinen Gedankengang folgen? 2, 3, ja. Super. Also. Kommen wir mal zurück zu unseren Amoriten. Bleiben wir noch ein bisschen bei diesem Gedanken. Nochmal, da kommen unzählige Menschen um. Es ist wirklich erschütternd, wenn wir das lesen, diese Geschichten. Und gleich kommt irgendwie nochmal die Frage auf, das ist gleich einfach nicht gerecht. Also, das entspricht einfach nicht meinem Gerechtigkeitsempfinden, dass jetzt so viele unschuldige Leute eigentlich müssen sterben. Lass uns im Moment Gedanken zu machen über unser Gerechtigkeitsempfinden. Wenn ich jetzt würde fragen, wer hat das Gerechtigkeitsempfinden, ich glaube, dann würden alle Hände, die meisten Hände aufgehen, oder? Und wie viele Leute haben mir schon gesagt, Küsse, wenn ich etwas nicht vertragen kann, dann ist es die Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Oder Ungerechtigkeit, die sie selber erlebt haben in ihrem Leben. Das oder? Das ist das oft erlebt. Und eigentlich diese indirekt noch, schwingt noch mit, und im Fall ich bin dann gerecht. Also meine Gerechtigkeitskompetenz, die ist, wenn alle so wären wie ich, dann wäre es anders auf dieser Welt, oder? Das schwingt irgendwo noch so mit. Kennst du das? Bei den anderen, natürlich nicht bei dir, aber so, bei den anderen. Genau. Lass mich Folgendes sagen. Unser Gerechtigkeitsempfinden ist durch die Sünde demoliert worden. Und wegen der Sünde realisieren wir nicht, dass unser Gerechtigkeitsempfinden ist demoliert worden. Das ist das Problem. Das ist eigentlich gemein. Vielleicht denkst du, es ist ein bisschen tough, oder so negativ und so, oder so, ja, so schlimm ist es auch nicht. Lass mich einen Moment so in die ideale Welt hineinschauen. Wir können, vielleicht, du kennst es auch vielleicht aus deinem engsten Umfeld, oder wenn du in die Welt rausschaust, irgendwo passiert eine Situation, und du greifst dir den Kopf und denkst, wie kann man nur so etwas machen? Oder wie kann ein Mensch so stur sein? Oder wie kann ein Mensch so daneben sein, oder? Kennst du das, so Gedanken? Zum Beispiel beim Katalonien-Konflikt in Spanien. Aktuell ist so ein Weltgeschehen. Zum Beispiel der Piqué. Der Piqué. Das ist der Piqué. Weißt du nicht, der Barcelona oder Real Madrid? Sorry. Barcelona. He? Er kickt bei Barcelona. Und da, wo da die ganze Sache war, letzte Wochenende war, hat man so, kann ich das nächste Bild hatte, mit Tränen in den Augen über die ganze Ungerechtigkeit erzählt, geschrieben, was da passiert mit den Kataloniern. Und auf der anderen Seite auch in Spanien, unser Rafael Nadal, er war auf der anderen Seite und er hat überhaupt nicht verstehen, wie man anders denken kann, oder? Also zusammengefasst ist, jeder ist hundertprozentig von seiner Zeit überzeugt und fragt sich, wie kann man nur so ungerecht sein, oder? Aber beide Seiten heiss. Kannst du eins und eins zusammenzählen? Ich kann es, sogar das kann ich. Das zeigt, irgendwo ist etwas kaputt in unserem Gerechtigkeitsempfinden. Natürlich nur bei den anderen. Aber ja nicht bei mir, oder? Aber das ist das Problem, das wir haben. Wir sind nicht so gerecht, wie wir es eben meinen. Ich werde das noch weiter veranschaulichen, die ganze Thematik. Eben Gott, der eigentlich gerecht ist und wir finden ihn ungerecht. Wenn ich hier so die Gerechtigkeitsskala habe, ich nenne es mal so ganz einfach, wenn ich hier ein 1 habe von der absoluten Ungerechtigkeit, dann geht es wieder aufwärts. 1, 2, 3, 4, bis zum 100. Und die 100, das 100, das ist die vollkommene, das ist die vollkommene göttliche Gerechtigkeit. Gott, wo seine Gerechtigkeit ist voller Herrlichkeit. Auf das Thema kann ich jetzt nicht noch weiter eingehen, sonst müssen wir zwei Themen anschneiden. Und dann haben wir vielleicht noch so die Mitte, 50, so von der Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, wo du dich würdest ansiedeln. Haben wir 98 da oder 90 so? Nein, ich muss jetzt deine Hand nicht aufheben, ist peinlich, ich weiß. Ich denke, die meisten wären irgendwo zwischen, gut schweizerisch, zwischen 30 und 70. Habe ich es getroffen? Das ist jemand völlig drüber oder drunter? Nein, lassen wir sehen. Aber aus der Perspektive von Gott, und jetzt kommt so ein bisschen das Gemeine, was ich sage, aus der Perspektive von Gott sind wir eigentlich, wir Menschen, da unten anzutreffen. 1, 2 und 3. Sorry, ich bin ein bisschen gemein heute Abend. Heute Mittag hat jemand gesagt, also Christ, das war eine harte Post, die du mir da gesagt hast. Also, ich bin nur so ein 3, also bitte. Ich probiere das zu erklären. Bevor die faulen Tomaten kommen, gehen zu fliegen. An meiner frechen Art, dass ich da alles rauslasse. Ich probiere etwas zu erklären. Warum sagt die Bibel das? Sie sagt zwei Sachen. Sie sagt erstens, wir sind eine gefallene Schöpfung. Gefallene Schöpfung. Gefallen heisst gefallen. Eine gefallene Schöpfung. Und dann vielleicht dazu noch zu dem Wort Sünde, noch die positive Seite von der Sünde. Sünde heisst, von der eigentlichen Bedeutung her, heisst Sünde Zielverfehlung. Ein Ziel, das verfehlt wird. Dann stellt uns die Frage, ja, was ist denn das Ziel von uns Menschen? Römer 3 sagt, alle haben gesündigt. Alle sind alle. Und haben die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Ich liebe den Vers. Er sagt, alle haben gesündigt und wegen der Sünde, da geht es nicht um etwas Moralisches, sondern was ist passiert? Was ist das Ziel von deinem Leben? Herrlichkeit. Das ist mehr als ein bisschen Fun, nur ein bisschen cool sein. Herrlichkeit wäre deine und meine Berufung. Und der Sünde hat es einen Cut gegeben. Und wir sind eine gefallene Schöpfung. Das Dumme ist, wir haben uns ein bisschen daran gewohnt. Und dann schauen wir in die Welt raus, schauen in das Umfeld raus und wir merken, da ist viel Gefallenes. Das Zweite, was die Bibel sagt, ist, unser Denken ist durch den Sündenfall ist es verdunkelt worden. Unser Denken ist verdunkelt. Ich werde das folgendermaßen illustrieren. Ganz eine einfache Illustration. Und zwar, zwei Hänge sind einfach zu wenig zum Predigen. Das ist ein Töckchen von meinen Kindern, ganz tief, herzwahnsinnig. Genau, das ist ein Töckchen. Und wenn das Döckeli ist gefallen, Deckel drauf, jetzt ist es dunkel da drinnen. Also die Bibel sagt, unser Denken ist verdunkelt, ist das einfachste Bild, zum Erklären, wir sind in dieser Pfanne drinnen und es ist dunkel. Und wir können lange unsere Denkfabrik irgendwo in Gang bringen. Unser ganzes Umfeld ist dunkel. Und da muss eigentlich nichts Hells entstehen. Und ich habe ein einfaches Bild, wir denken dunkel und denken ja komisch, zum Beispiel bei dem Gott. Das ist unser Naturell, was die Bibel sagt. Und das tragen wir eigentlich von unserem Naturell ganz tief in uns innen. Noch zu dem dunklen, zu dem verdunkelten Denken. Was ist die tiefste Sünde vom Menschen? Denkst du jetzt vielleicht Morden oder all die schlimmen Sachen, die es gibt? Die Bibel sagt unmissverständlich klar, dass die dickste und fetteste Sünde, die es gibt, der Stolz ist. Der Stolz. Und der Stolz ins Dunkelste, ins Innen, und durch den Stolz kannst du keine Offenbarung empfangen. Du bleibst im Dunkeln. Das ist das Schlimmste. Und wenn ich sage zum Beispiel, ich bin gut, Gott ist schlecht, das heisst eigentlich, Gott, ich komme draus. Und du, Gott, hast ein bisschen, kommst nicht so draus. Das sind alles so die Sachen, die mitschwingen mit unserem Stolz. Und das tut uns so vieles verbauen, dass wir, dass wir Gottes Herrlichkeit eben nicht können empfangen und entdecken. Nochmal zurück zu dem Bild hier. Meine unverschämte Aussage da, mit da unten. Okay, dir gebe ich ein 4, ja, also. Weiß ich gar nicht, ich kann ein 4 oder ein 5, also das gebe ich auch noch. Aber was ich damit will sagen ist, das heißt vielleicht, aber das kann doch nicht sein, dass ich ansiedeln bei meinen Mördern, bei diesen schlimmen Leuten, kann doch nicht sein. Es gibt doch einen Unterschied. Jawohl, es gibt einen Unterschied. Solange wir uns als Menschen untereinander vergleichen, dann haben wir natürlich riesen Unterschiede, oder? Schlecht, ich bin gut und und. Aber von Gottes heiliger Perspektive, und das ist ganz wichtig, von Gottes heiliger Perspektive sind unsere Unterschiede alle im Promillebereich. Verstehen wir das? Bei uns ist es nur noch, die Unterschiede, die da unter uns Menschen gross sind, von Gott her sind die Unterschiede viel kleiner. Weil er so heilig ist. Und wir gewisse Sachen einfach finden, ja, also wenn zum Beispiel, also zum Beispiel sagt der Heilige Gott, wenn jemand nur einmal gesündigt hat, nur einmal, wenn jemand von dieser ganzen Bibel nur ein einziges Mal etwas nicht gemacht hat oder drinnen steht, weißt du, was der ist? Der ist ganz schuldig. Fuß der Ring, oder? Ist das für dich? Das geht uns so gegen den Strich. Aber so heilig ist Gott. Macht das Sinn? Für mich macht es Sinn. Von diesem Aspekt her. Das ist der heilige Gott. Er ist so anders als wir. Und darum ist unser, wenn wir mit unserem Gerechtigkeits-, mit unserem demolierten Gerechtigkeitsempfinden, uns mit Gott anlegen wollen, es ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Wir können es nicht. Okay. Gehen wir noch einen Gedanken weiter zu unseren Völkern und das Erobern und Vernichten. Wir müssen die Frage stellen, all die Vernichtung der Völker, die Gott angeordnet hat, gibt es noch weitere Gedanken. Und zwar, also Gott hat es ja gemacht als Gericht wegen der Sünde. Und Gott hat beim Volk Israel, um das Prinzip der Sünde zu erklären, hat er das gemacht anhand von dieser schlimmen Krankheit Aussatz. Vom Aussatz. Können wir eins zu eins übernehmen für den Krebs. Wir alle kennen das Prinzip vom Krebs. Beim Krebs geht es darum, wenn du den Krebs angehst, dass du möglichst alle Erreger kannst vernichten, kannst ausradieren, retzen, putzen, alles weg. Aber die armen Erreger, die werden doch auch ein bisschen leben und die werden doch auch noch ein bisschen Erreger sein. Nein! Wir wissen möglichst alle weg, damit es keine neuen Ableger gibt. Sonst geht's wieder, wird es noch schlimmer. Und Gott braucht das Bild vom Aussatz und jetzt vom Krebs, um uns zu erklären, eigentlich, dass es eigentlich darum geht, wenn Gott vom Vernichten redet, geht es eigentlich darum, dass die Sünde möglichst komplett rätselputzt kann, ausradiert werden. Damit es nicht wieder Junge gibt. Und die wieder in ihr Unwesen treiben. Spannend ist, die Bibel sagt, dass die Sünde in uns pulsiert und dass es von Generation zu Generation gewisse Gene weitergegeben werden. Das wissen wir sowieso aus der Medizin und so, wie viele Sachen uns weitergegeben werden. Und dann werde ich mit denen noch einen Vers lesen. Zu diesem Thema im Alten Testament steht, sagt Gott, ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Boah. Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. Lass mich dazu zwei Sachen sagen. Also hier eben zuerst einfach mal, wie Gott redet von diesen 3 bis 4 Generationen. Lass mich jetzt einen Schwenk machen auf den Kontinent Afrika. In die verschiedensten Länder. Und wenn wir Afrika anschauen, wir wissen, da gibt es einen Clip gesehen, wissen wir, da gibt es ganz viel Not. Und ein Zentralpunkt in Afrika, in diesen Ländern, in den afrikanischen Ländern, das ist Korruption. Und ich spannend, ich kenne einige Leute, die in Afrika gearbeitet haben oder arbeiten, und sie haben mir gesagt, die Korruption, das zerfrisst das Land, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich kenne Leute, die Jahrzehnte in Afrika, ich weiß das Land nicht mehr, gearbeitet haben. Und sie haben gesagt, das ist unglaublich, du investierst Jahrzehnte, du denkst, jetzt kommt es gut. Und von dem Moment, wo du abgehst und neue Leute die Leitung haben, geht alles wieder zusammen. Und er hat gesagt, musst du investieren bis dritte, vierte Generation, bis du das endlich ausradiert hast, hat mir einer gesagt. Oh, hoppla, spannend. Spannend. Noch zu dem Vers, der zweite Gedanke. Was geht in unserem Naturell ab, wenn wir das lesen als Schweizer? Wo sind unsere Gedanken? Wo sind unsere Gefühle? Weil spannend, ihr könnt euch hinschauen. Ich sage, bei den allermeisten ist es bei diesen Kindern dritte und vierte Generation, oder? Das ist doch ungerecht! Die armen Kinder! Jawohl, ich finde es auch ungerecht. Aber, jetzt komme ich auf den Punkt vom Punkt, vom Punkt vom Punkt. Wir haben kein Empfinden für die Tausend. Für die Chance von der Tausend, wo Tausend bis in die tausendste Generation gesegnet werden. Die, ja, für dich eine Ungerechtigkeit. Verstehst du? Die nehmen wir nicht wahr. Merkst du den Punkt? Die 3, 4, die nehmen uns ein. Aber die Tausend, hey, wir könnten einen Purzelbaum von der Freude machen. Wow, Gott, bis in die tausendste Generation fließt dein Segen. Yeah! Machen wir nicht. Wir sind bei diesen 3, 4. Unser Gerechtigkeitsempfinden ist demoliert, liebe Leute. Also für mich ist das so, wenn ich das checke da. Das ist unglaublich. Ich bin einer von diesen 3, 4. Ich will die Tausend sehen. Die Tausend sehen von dem Gott im Himmel. Genau, das sind ein paar Gedanken zu unserem Gerechtigkeitsempfinden. Ich probiere die Punkte zusammenzufassen. Ganz klar, für unser Naturell sind die Kriege auch mehr zuwider. Die Völker waren gerichtsreif und Sünde muss immer gerichtet werden mit dem Tod. Gott geht es darum, Sünde komplett auszumerzen, damit es nicht neue Ableger gibt und der Schaden nur noch schlimmer wird. Gott wird Sünde nie verniedlichen. Und der Heilige Gott hat ein ganz anderes Sündenbewusstsein. Unser Gerechtigkeitsbewusstsein ist demoliert. Wir können eigentlich gar nicht wirklich so gerecht sein, wie wir meinen. Das war so ein bisschen mehr so Auffassungsgedanke. Und ich könnte jetzt noch einen Moment mit dir den dritten Punkt anschauen. Vom Josua. Das ist, der Josua war ein Abbild auf Jesus, den Eroberer. Nochmal, wenn wir dem Josua ab Kapitel 7 verlesen, denken wir, was, also der Josua erobert Stadt um Stadt um Stadt. Und wir lesen das und denken, was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Was soll das? Gott wird dir und mir mit dem Josua sagen, bist auch du ein Eroberer, eine Eroberin, eine Erobererin. Wir sind oft so lasch. Und hier haben wir von Gott her ganz eine wichtige Message. Ist auch spannend, dass der Name, also der Josua ist ein Abbild auf Jesus. Nicht nur in Bezug auf das Werk, sondern sogar in Bezug auf seinen Namen. Ist auch interessant. Und zwar der Name Josua kommt vom Hebräischen her, bedeutet, Jahwe ist Rettung und kann auch mit Jesus übersetzt werden. Und hier sehen wir einfach einen Aspekt im Leben von Josua, von Jesus. Jesus, der auch die Sünde erobert, besiegt hat. Und ich soll, dass der Josua auch glaubt. Und jetzt ist der Ball bei dir und bei mir, wo Gott sagt, bist auch du ein Eroberer in deinem Leben. Es gibt so viele Bereiche, wo man, oder vielleicht anders gesagt, ich sage es mal so provokativ, wenn du kein Eroberer bist, dann bist du wahrscheinlich Eroberer. Wie viele Bereiche mag es geben in deinem Leben? Wo wir uns einfach an schwierige Sachen einfach gewarnt haben. Wir sind irgendwo gewarnt an die Wüstenzeiten. Wir sind irgendwas so ein bisschen angegliedert zwischen Wüste und dem Land, Kanaan vom verheißenen Land. Wir sind irgendwas so ein bisschen dazwischen. Und Gott sagt heute Abend zu dir und zu mir, hey, werd wieder oder zum ersten Mal ein Eroberer und gewinn gewisse Länder wieder ein, Lebensgebiet von dir ein. Damit sie Lebensgebiet gemeint. Es gibt so viele Lebensgebiete. Ich meine, die Bibel ist voll von Lebensgebieten, die wir reinnehmen können. Und wir wissen so vieles. Aber wir leben oft so wenig, wie wir die Bereiche erobern können. Und was ist heute Abend bei dir dran? Zum Erobern. Wo du vielleicht einfach aufgegeben hast. Wo du vielleicht eingebrochen bist. Und jetzt kommt die Message von Josua, die sagt, erobere das Gebiet. Und das ist ganz wichtig, beim Erobern geht es nicht um unser Ego. Es geht nicht um unsere Selbstverwirklichung, ganz wichtig, sondern es geht darum, Gebiet, das Gott sieht für dein Leben, wo er will, dass du eroberst, damit dein Leben aufblühen kann. Um das geht es. Gerade die Tage habe ich von jemandem gehört, der gesagt hat, ich habe die Freude am Alltag einfach verloren. Ich habe keine Freude mehr gehabt. Der Alltag war nur noch eine Last. Und dann hat die Person erzählt, bin ich auf die Stelle gestoßen im Nehemia, wo einfach steht, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Sie hat das Wort genommen, sie hat Jesus und ich lasse mich jetzt einfach erfüllen von dieser Freude an dir, die unabhängig ist vom Alltag. Und von einem Moment auf den anderen hat es einen Wechsel gegeben, einen Change gegeben in ihrem Tag. Sie hat gesagt, jetzt plötzlich habe ich wieder Freude am Tag. Sie hat die Freudlosigkeit erobert zu Freude. Das ist ein praktisches Beispiel. Oder heute am Morgen war auch Eliane da. Sie ist bei uns im Office. Und sie hat Folgendes erzählt aus ihrem Leben. Das können wir jetzt gerade ab Clip schauen. Sie ist heute Abend nicht da. Sie ist Mami, 4 Kinder und so. Sie hat heute Morgen Folgendes erzählt vom Erobern in ihrem Leben. Clip ab.
Genau, ich habe auch, wie es der Cousin heute Morgen gesagt hat, im Bereich Erobern, was mir schon immer oder schon länger auf dem Herzen liegt, ist in dem Bereich von Krankheit auch, wo ich einfach merke, dass Gott da mehr für uns parat hat, dass er es vollbracht hat. Und ich habe, seit ich so in der Oberstufe bin, hat das angefangen, immer wenn ich viel los kann oder zu wenig schlafen konnte, sehr starke Kopfschmerzen bekommen, die dann auch wieder gegangen sind. Das hat sich dann über die Jahre in Migräne umgewandelt, die mit Nackenschmerzen angefangen haben, bis zum Erbrechen. Und die mich dann einfach einen Tag ins Bett gelegt haben. Und mit den drei Kindern war das für mich auch schwierig gewesen. Du bist einfach weg, du bist lahmgelegt, du bist in dem Bett und du kannst nicht mehr. Und das hat mich so einfach gestört und du hast gewusst, es kommt wieder, nachher ist es dann wieder gut gewesen, aber so alle 6 Wochen hast du gewusst, jetzt kommt es dann wieder, dann hat es mich wieder zusammengelegt und ich habe einfach so von Gott gespürt, hey, Gott möchte das heilen und ich habe dem festgehalten, ich habe viel für mich beten lassen, selber gebetet, aber es ist immer wieder so in diesem Rhythmus gekommen und ich habe trotzdem gewusst, nein, das ist nicht das, was Gott für mein Leben parat hat. Und so vor 1,5 Jahren, als ich die Bibel gelesen habe, ist mir ein Vers so ganz neu ins Herz gekommen, der mich wieder so motiviert hat, an dem Fest zu reden. Es war, wie wenn Gott zu mir das persönlich gesagt hätte. Und das steht im Jesaja 54, Vers 4, wo die Prophetie über Jesus ist, wo er am Kreuz hängt, da ist gestanden. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Und es ist mir so aufgegangen, dass Gott oder Jesus, als er am Kreuz war, da hat er die Migräne, die Schmerzen, das Erbrechen, das ich erleiden muss, hat er dort erlitten. Warum? Damit ich es nicht mehr tragen muss. Und es hat mich einfach neu motiviert, um dranbleiben. Die Zeit ist vergangen und ich dachte, jetzt kommt dann die Migräne wieder, es ist vergangen und sie ist nicht gekommen. Ich dachte, gut, haben wir ein bisschen länger Pause und es ist nicht gekommen und ich habe die Zeit ist weiter vergangen, ein halbes Jahr, und sie ist nicht gekommen. Und es ist noch weiter gegangen. Plötzlich habe ich gedacht, hey, das ist jetzt schon bald ein Jahr her, wo ich keine Migräne mehr habe. Und ich habe gedacht, ja, soll ich das als Zeugnis? Ich dachte, das ist dann blöd, wenn es wieder kommt. Nein, habe wieder gewartet. und habe gesagt, gut, im Juni, dann schreibe ich. Dann ist der Juni. Ich habe gedacht, ja, komm, ich warte noch mal einen Moment. Und also vor etwa einem Monat, anderthalb, hat mich Gott in meiner Zeit mit ihm immer wieder daran erinnern und gesagt, und jetzt schreib das Mail, jetzt sag das Zeugnis, ich möchte, dass du das teilst. Und so habe ich mir das Herz gefasst und das gemacht und habe dann das geschrieben. Und vor einer Woche oder am Dienstag hat der Küse sich gemeldet und gesagt, hey, der Sonntag ist gut, gell, machst du? Und gesagt, ja, ist gut, tipptopp, ich habe nur Freude, das zu sagen. Und jetzt glaubt ihr ja nicht, was passiert ist. Am Freitagmorgen hat mich die Migräne ins Bett gehauen. Wirklich, ich war so frustriert und habe gesagt, nein, das gibt es jetzt nicht. Ich habe Küse geschrieben, Küse, schlechte Nachricht, geht gar nicht. Ich erzähle das nicht, hey, sicher nicht. Und dann hat dann der Küse und auch der Dave, meine Mama, mich ermutigt und gesagt, nein, hey, du hast ein Jahr lang hat Gott dich von dem befreit. Und jetzt kommt der Find und will sich da wieder einmischen. Und weißt, erzähl das gleich. Bis ehrlich, ich sage nur, es ist nochmal gekommen, aber ich möchte an dem festheben. Und weißt, die Botschaft vom Küse heute Morgen, ich möchte da dranbleiben. Ich möchte das zurückerobern, weil es ist nicht das, was Gott für unser Leben geplant hat. Schmerzen, er hat zahlt für unsere Schmerzen. Und an dem habe ich fest.
Danke, Elian. Was ist in deinem Leben dran, zu erobern? Vielleicht gerade der Punkt, den wir gehört haben, im 2. Mose, mit der 3. und 4. Generation, die 3, 4 und die 1000. Vielleicht ist bei dir dran, dass du mal die 1000 erobern. Im Sinn von, wir sind so oft immer auf das Negative fokussiert. Und wir werden Gott nie erleben. Verstehen wir nicht? Natürlich dürfen wir Sachen kritisch hinterfragen. Natürlich. Aber manchmal sind wir wie zu. Und wir merken nicht, hey, die 1000, das Grossartige, wo Gott uns ehrlich sagt, wir sehen es nicht. Weil wir immer beim Negativ-Kritischen sind. Du hast dich daran gewöhnt. Und das ist ein Moment, ein heiliger Moment in deinem Leben. Wo du sagst, und ich erobere die 1000. Ich will Gottes Liebe und Herrlichkeit und Gerechtigkeit davon sehen. Und du wirst erleben, wie dein Herz aufgeht. Du wirst Gottes Gegenwart, das Neue, ganz neu. Oder erleben, wie du es noch nie erlebt hast. Kannst du einen Moment für dich still sein und zu überlegen, was ist der Bereich, wo du jetzt heute Abend willst, Gott herlegen willst? Wo du glaubst, Gott sagt, hey, ich will dir helfen, dass du das kannst in meinem Namen, in meiner Kraft erobern. Lass uns aufstehen, lass dich aufstehen und unseren Stand einnehmen. Ja, wo wir dürfen sagen, Jesus, hier stehe ich jetzt vor dir. Irgendein Bereich, wo du merkst, hey, das hat Jesus dir jetzt allenfalls. Mein Kind, meine Tochter, mein Sohn, ich will dir helfen, dass du diesen Bereich jetzt kannst anfangen zu erobern. Und Jesus wird bei dir sein und wird dir dabei helfen. Du kannst jetzt in einer Stille Gebet, wenn du das willst, wenn du merkst, dass etwas bewusst dir, kannst du einfach einen Moment still sein mit Jesus, ihm das sagen. Und nachher werde ich dir noch beten. Jesus, der Joshua ist nicht einfach zaghaft das Leben zitterlet, sondern er ist wirklich von dir geleitet gewesen. Und lass uns Menschen sein, Jesus, wo geradlinig der Weg mit dir gehen. Und Jesus, jetzt die Bereiche gesehen, wo wir dir hergelegt haben, wo du sagst, mein Kind, ich will dir helfen, dass du diesen Bereich kannst erobern, wo du deine Füße kannst auf einen neuen Boden, auf neues Land kannst stellen. Und du wirst neue Sachen mit dem Gott im Himmel erleben. Danke vielmals, dass du uns mutig und stark machst. Amen.